Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und wir melden uns erst am Montag, aber dafür melden wir uns richtig zurück mit einem Topspiel, was sich gewaschen hat. Liverpool gegen Man City. Und wir haben heute zum ersten Mal in jetzt fast 4 Jahren Podcast-Geschichte ein krasses, krasses Gewinnspiel für euch da draußen. Weihnachten steht vor der Tür. Wir teasern das kurz ein bisschen an und es ist wirklich ein richtig krasses Gewinnspiel. Ich glaube, wenn andere Podcasts so ein Gewinnspiel hätten, dann würden die dafür wahrscheinlich Wochen Promo machen. Wir machen das einfach mal so zwischendurch für euch. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ihr könnt heute richtig was absahen. Und wir starten aber zuerst mit dem Spiel, über das gerade wahrscheinlich die ganze Fußballwelt redet. Liverpool gegen Man City, das ewige Duell in England um den Ligatitel. Mit dem besseren Ausgang meistens für Man City, was zumindest die Liga angeht. Diese Saison könnte es alles anders aussehen. Und gestern, das Spiel, könnte vielleicht schon entscheidend gewesen sein.
Ja, ich habe mich riesig drauf gefreut. Es ist das größte Duell, was wir in der Premier League sehen können aus den letzten Jahren. Die zwei, die sich so oft gebettelt haben an der Tabellenspitze. Diesmal, du hast es schon angeteasert, ganz, ganz andere Voraussetzungen als in den letzten Spielzeiten. City in der größten Krise, seitdem Pep Guardiola Trainer ist. 6 Spiele, alle sieglos, die vergangenen. 5 Niederlagen dabei. Jetzt unter der Woche gab es diese denkwürdige Champions League-Nacht gegen Feyenoord, wo sie eine 3-Tore-Führung noch verspielt haben, holen auch da eben nur einen Punkt. Und es geht gegen das formstärkste Team Englands, eins der formstärksten Teams der Welt im Moment, mit Liverpool, die wirklich so scheinen, als könnte man sie gar nicht besiegen. Also ganz verkehrte Vorzeichen, aber trotzdem, das Topspiel bleibt es.
Ja, Liverpool kommt jetzt ja gerade selbst aus 5 absolut verrückten Tagen, hatten das Champions League-Spiel gegen den Champions League-Sieger, den amtierenden Real Madrid, am Mittwoch. Und jetzt am Sonntag das Spiel gegen den Premier League-Sieger Man City. Also 2 wirklich richtungsweisende Spiele. Also auch Doppelbelastung natürlich at its best. Der Vorsprung auf Man City für die Reds betrug 8 Punkte vor dem Spiel. Und City total im Krisenmodus mit einer absolut verrückten Schlussviertelstunde gegen Feyenoord. Was da passiert ist, das ist vielleicht eine eigene Geschichte wert. Und jetzt auf jeden Fall der Blick aufs Personal gerichtet. Vor allem bei City riesige Überraschungen dabei.
Total. Die wohl am meisten diskutierte und auch für mich am überraschendste ist die auf der Torwartposition. Denn Pep Guardiola setzt nicht auf Ederson im ganz großen Spiel, sondern die eigentliche Nummer 2, Ortega Moreno, bekommt den Vorzug und darf beginnen in der ersten Elf. Guardiola hat so begründet, dass er einfach etwas ändern wollte einen neuen Impuls setzen, hat jetzt hier nicht Ederson vor den Bus geworfen, sondern einfach gesagt, Moreno hat richtig gut trainiert und hat sich deswegen verdient, hier zwischen den Pfosten zu stehen. Auch sonst gab es einige Veränderungen. Im Vergleich zur Champions League sind Gvardiol und Grealish rausrotiert. Dafür leicht veränderte taktische Sachen, keine klassischen Außen aufgestellt. Und Akanji sollte so ein bisschen dieses physische Loch, was Rodri in der Mitte gerissen hat, ausgleichen, hat ganz viel im Realtaktischen auf der Sechserposition im Mittelfeld gespielt. Offiziell ist es aber weiterhin ein 4-2-3-1. Wirklich spannend, was Guardiola sich da überlegt hat und vor allem natürlich die Torhüterposition zu Recht viel diskutiert worden.
Ja, sie kamen in der Liga ja aus diesem 4-0-Debakel gegen Tottenham. Und da hatten wir eigentlich schon gesagt, dieses Experiment von Rico Lewis rechts vor Kyle Walker, das müsste Geschichte sein. Jetzt kam es hier wieder dazu, hat mich sehr überrascht, dass Lewis auf links beginnen durfte, hat mich auch sehr überrascht, weil das ja wirklich kein gelernter Offensivspieler ist, genauso wie Luis auf der anderen Seite. Da ist dann schon sehr wenig Pace, sehr wenig 1-zu-1-Qualität da. Und die Doppel-6, also das ist nun mal wenig Zweikampfstärke. Dazu noch ein Kevin De Bruyne auf der Bank, der ja eigentlich fit ist. Klar, er war lange verletzt, aber ist ja eigentlich mittlerweile wieder spielbereit. Also schon eine wahnsinnig überraschende Aufstellung von Pep Guardiola und wieder mal ein großes Spiel, wo er zumindest fragwürdige Personalentscheidungen trifft.
Ja, gerade das Thema mit der Flügelzange, die eigentlich keine ist, wird uns hier in der Folge noch ein bisschen begleiten. Zuerst aber der Blick auf die andere Seite. Liverpool hat die Luxussituation aus einem Kader, wo wirklich 16, 17 Spieler in exzellenter Form sind, immer eine Elf auswählen zu können. Es gibt ein paar Veränderungen im Vergleich zur Champions League. Zum Beispiel ist ein Alexander-Arnold wieder in der ersten Elf, genauso Gomez und Gakpo. Das Ganze aber nicht annähernd so große Talking Points wie die City-Aufstellung. Deswegen können wir reinspringen ins Spiel geschehen. Und da müssen wir über diese erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten reden. Weil wenn ich abstrakt auf das Spiel gucke vorher, wir haben die Ausgangssituation geschildert. Was ist das Nummer 1 Ziel von Liverpool? Schwung mitnehmen, Situation nutzen, Unsicherheit von City nutzen. Und das ist 1-1 aufgegangen. Was Liverpool in dieser Anfangsphase gemacht hat, war herausragend gut.
Die sind da wirklich all in gegangen. Also das war Klopp, Power-Fußball, Heavy-Metal-Fußball die ersten 20 Minuten. Die wollten City möglichst früh schocken, um die direkt wie so ein Boxer unter Druck zu setzen und ins Wanken zu bringen. Und es war eine absolute Machtdemonstration, die ersten 10, 20 Minuten. Ich habe City unter Pep noch nie so eingeschüchtert, noch nie so hilflos gesehen wie da. Und Slots Mannschaft muss hier eigentlich 3-4 Tore schießen. Wie gesagt, alleine in den ersten 20 Minuten.
Heraus springt am Ende ein Pfostentreffer und ein zählender Treffer durch Cody Gakpo, der nach Top-Vorlage von Salah zur Stelle ist und mit dem Knie den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Hoch verdient nach dieser Anfangsphase. Hätten, wie gesagt, 3 Tore machen müssen, immer wieder zu klaren Abschlüssen gekommen. Guardiola hat auch nach dem Spiel gesagt, in diesen ersten 20 Minuten hat uns Liverpool einfach nur leiden lassen. Und das trifft's 100%. Sie hatten keine Chance. Das Ganze lief 1-1 nach Vorstellung der Reds-Fans. Danach muss man aber konstatieren, dass City ein bisschen Stabilität reinbekommt, haben immer wieder Ballbesitzphasen gesammelt, zwar ohne wirklich gefährlich zu werden, aber trotzdem diesen Schwung aus den ersten 20 Minuten konnte Liverpool aus Citys Sicht zum Glück nicht weitertragen in der ersten Halbzeit.
Aber auch was für ein Tor! Also wie sie da in Führung gehen, das ist eigentlich schon fast ein Kunstwerk. Klar, am Ende Gakpos Anteil war dann eher gering, aber Trents Pass auf Salah war herausragend, hat da das ganze Spiel geöffnet mit einem Ball durch. Und Salah, was er dann macht, wie er den Laufweg von Gakpo antizipiert und wie er dann vor allem diese Schnittstelle trifft von vielleicht 20 Zentimetern, wo der Ball nur zwischen Viererkette und Torwart hinein kann, das ist absolute Spitzenklasse. Das können die obersten 0,0001% im Fußball machen. Und diese rechte Seite von Liverpool mit Trent und Salah, die wird gerade so absurd gut, dass ich schon fast sage, dass das einer der besten Flügelzangen, wenn man so will, oder einer der besten Seiten in der Premier League-Geschichte für mich ist. Trent mit seinen unfassbaren Passqualitäten, Stellungsspiel, wie er die Gegenspieler einsetzt und dann Salah, der jeden Ball bekommt, der danach einfach nur wahnsinnige Sachen macht. Das ist gerade einfach nicht bespielbar.
Ironischerweise ist genau dieses Duo auf der rechten Seite als Personalangelegenheit, Talking Points bei den Reds, beide zukünftigen Karrieren stehen überhaupt nicht fest, aber dazu später mehr. In der zweiten Halbzeit war es dann ein ähnliches Bild. Liverpool kommt besser aus der Pause heraus, nicht ganz so dominant wie in der ersten Halbzeit, aber auch die ersten 15 Minuten in Durchgang 2 sind stark. Ich kann mich erinnern an eine gute Kopfballchance von Van Dijk, wo er den Ball nur knapp über die Latte setzt. Immer wieder hervorragend rausgespielte Situation. Und dann um die Stundenmarke ist es soweit. Pep Guardiola korrigiert seine Aufstellung, bringt mit Savinho und Doku die zwei wirklich von mir auch sehnlichst erwarteten Flügelspieler, Gündogan und Nunes, gehen raus. Ja, überfällig gewesen. Und wenn ich ein Fazit ziehen muss, muss ich sagen, jetzt überhaupt nicht gefallen. Nunes hat in vielen Situationen, in vielen Angriffen diese klassische linke Seite gespielt. Aber ihm fehlt eben das Tempo. Er hat kein 1 gegen 1, er ist einfach kein Flügelspieler. Und damit wurde aus ganz vielen potenziell gefährlichen Situationen völlig der Druck rausgenommen. Dort ist keinerlei Momentum, was mal aufgebaut werden konnte. Und für mich deswegen richtig, aber deutlich zu spät, dass die beiden dann reinkommen.
Pep hat sich hier ganz klassisch vercoacht für mich. Hat es da noch zu spät eingesehen. Diesen Wechsel, den musst du machen in der Pause. Du musst da eigentlich 2, 3 Änderungen vornehmen und nicht dann erst nach knapp 60 Minuten. Weil du hast auch sofort gesehen, als die beiden dann drauf waren, dass es ein anderes Spiel war. Also es gab da eine Sequenz irgendwann von Doku auf der linken Seite, wie er irgendwie 2 Minuten lang immer wieder neu angelaufen ist, die Defensive. Und du hast dir gedacht, ja, so muss es sein. Irgendwie ein Doku, ein Savinho, die auf Außen mit Pace da sind, die dann Flanken Richtung Haaland bringen, zweite Bälle Richtung Abschlüsse kommen, vielleicht sowas. Das hätte der Angriffsplan eigentlich sein müssen. Und dass sie das erst nach 60 Minuten so umsetzen, viel zu spät, weil da war eigentlich die Geschichte des Spiels schon so ein bisschen vorgeschrieben. Und dann wechselt wiederum Arne Slot auch, bringt Kwanzaa für Trent und bringt Núñez für Gakpo. Also auch 2 relativ wichtige Änderungen. Und was dann kam, war irgendwie Slapstick von City in der Defensive. Ich weiß nicht, was sich Ruben Dias gedacht hat in der Situation.
Ja, immer wieder Unkonzentriertheiten in Citys Defensivmannschaft. Und die Szene, wo du darauf anspielst, ist dann die, die das Spiel endgültig entscheidet. In Minute 78 gibt es den Strafstoß für die Reds. Es war ein Ballverlust von Walker, der einfach einen furchtbaren Rückpass spielt. Luis Diaz geht dazwischen, ist spritziger, ist im Kopf schnell, geht vorbei, läuft dann alleine aufs Tor zu. Sah erst so aus, als legt er sich den Ball zu weit vor, aber kommt mit dem Tempo noch hin. Ortega Moreno stürmt raus, geht runter und trifft den Offensivmann, der sich vorher den Ball gekonnt vorbeilegt. Deswegen gibt es zu Recht den Strafstoß und das folgerichtige 2:0, weil Salah im Moment einfach alles trifft und so auch diesen Elfmeter, sammelt seinen 2. Scorerpunkt der Partie und macht den Deckel drauf. Mit dem 2:0 zur 80. Minute ist das Spiel gegessen.
Ja, Walker hatte für mich einen rabenschwarzen Tag, hat er immer häufiger. Und ja, was Diaz dann gemacht hat, also Ruben Diaz bei Man City, war auch nicht hilfreich, ist da einfach zu unklar in der Situation. Der Ball muss eigentlich dann rausgeschlagen werden, weil dass du zu dem Zeitpunkt als City noch im Spiel bist mit 0-1, ist ja, sind wir ehrlich, ein mittelgroßes Wunder. Also was die für Chancen liegen gelassen haben, Liverpool, das kannst du ja eigentlich keinem erzählen. Und dann wiederum erwarte ich von einer Spitzenmannschaft, dass sie einfach daraus Kapital schlagen. Okay, ihr habt uns nicht bestraft, dann bestrafen wir euch. Und dass sie sich dann diese Schnitzer hinten leisten mit dem Elfer, das passt einfach gerade in ihre Situation rein. Vor 1-2 Jahren hätten sie dann das Spiel wahrscheinlich noch gedreht. Jetzt hier gehen sie 0-2 in Rückstand. Danach die Wechsel von Pep mit Grealish, De Bruyne, haben auch dann keinen Effekt mehr gehabt. Da war das Spiel natürlich gegessen. Und was dann noch die letzten 10 Minuten kam, war einfach, glaube ich, peinlich aus City-Sicht. Also Liverpool-Spieler, die sich den Ball mit Hacke-Spitze über den ganzen Platz zuspielen, war natürlich ein bisschen eine Demütigung. Und dann gab es wiederum noch einige lustige Reds-Fans.
Ja, einige fanden es witzig, andere nicht so. Was ist der Talking Point? Es geht um die Sprechchöre, die es dann gegeben hat in Richtung von Pep Guardiola. You are getting sacked in the morning. Klassiker auf der Insel, wird immer wieder gesungen von Fans, wenn der gegnerische Trainer ein bisschen am Wackeln ist. Also singen quasi, Pep Guardiola wird morgen entlassen. Und der fand das so gar nicht witzig, hat sich dann auch während des Spiels hinreißen lassen und immer wieder 6 Finger zu den Reds gezeigt. Die stehen nicht für die 6 Niederlagen, die es jetzt in den letzten 7 Spielen gab, sondern wahrscheinlich eher für die 6 Premier League Meisterschaften, die er mit City gewonnen hat, eben vor allem gegen die Reds, gegen die Fans, die das zu ihm singen. Das ist noch eine Szene und ja, mittlerweile Bilder, die ikonisch durchs Netz gegangen sind, die 6 Finger, ein Mourinho-Move von Guardiola. Also man sieht wirklich, den Mann nimmt das im Moment richtig mit. Und das war noch so eine der Szenen des Spiels.
Ich habe kurz überlegt, ob er vielleicht dachte, dass sie jetzt Sechster sind nach der Pleite, dass sie noch weiter abgerutscht sind. Aber sie sind erst Fünfter. Also die Sechs kann auf dem Tableau dann irgendwann demnächst erscheinen. Hatte was Totales von José Mourinho. So eine Aktion, da hättest du eigentlich dann Josés Kopf draufsetzen können und du hättest gedacht, ja, das ist er, oder? Ich weiß damals noch in der Pressekonferenz, wie Mourinho zu den anwesenden kritischen Journalisten gesagt hat, dass ich hier die drei Premier League-Titel gewonnen habe und nicht ihr. Also totale Mourinho-Aktion und sehr untypisch für Pep, der sich ja eigentlich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Er hat schon so eine leichte Fehde ab und zu mit den Anfield-Fans immer mal wieder gehabt. Meinte jetzt auch hier, dass er es eigentlich nicht erwartet hätte von diesen Liverpool-Fans. Aber auf jeden Fall eine Szene, die vielleicht ausdrückt, dass jemand gerade ein bisschen nervös wird. Weil ich glaube, in den besten Zeiten von ihm hätte ihn sowas nur leicht zum Schmunzeln gebracht.
100%. Also das ist einfach, wenn man jemanden ärgert, der schon am Boden liegt und ja angefressen ist, dann gibt es eine andere Reaktion. Das ist kein fitter, wirklich konfidenter Guardiola. Dem wäre das nicht passiert. Er zeigt hier eine sehr ausführliche Reaktion, spricht hinter dem Interview darüber, macht daraus einfach eine Riesensache, was, wenn man es mal objektiv berichtet, ein absoluter Standardgesang der Premier League ist. Ja. Natürlich auch nicht wirklich ernst gemeint, weil Pep Guardiola ist. Der muss nicht sechs Finger in die Kurve zeigen. Alle wissen, dass es einer der besten Trainer ist, die wir je gesehen haben. Deswegen wirklich kurios zu sehen, was daraus wurde. Auch Ortega, der spielen durfte, hat sich geäußert und hat dann ein bisschen gegen Liverpool allgemein geschossen, hat gesagt, man hätte ihm schon gesagt, dass Liverpool nicht so die beste Ecke in UK ist. Also auch da nochmal wirklich komische Schüsse vom Torwart in Richtung Liverpool. Ja. Das Ganze wurde dann relativ groß, das Thema, obwohl es das, wie gesagt, aus meiner Sicht eigentlich überhaupt nicht ist.
Nee. Also ich denke, sie sind gerade nicht in der Position, um da jetzt irgendwie zurückzuschießen. Einfach mal wieder selber in die Spur kommen. Ihr seid ein großartiges Team. Aber jetzt gerade habt ihr nochmal einen neuen Sheriff hier in der Stadt gesehen. Und das ist Liverpool, die sich jetzt wirklich anschicken, diese Dominanz zu brechen. Und ich war vor dem Spiel vor allem gespannt, ob Slot was schafft, was Klopp selten geschafft hat. Und zwar Pep wirklich zu dominieren. Also es waren häufig enge Spiele, rasante Spiele. Und Pep hatte ja auch nicht so eine rosige Bilanz immer im Anfield. Aber er wurde ja nie wirklich dominiert. Und das war gestern eine richtige Machtdemonstration, wie sie, glaube ich, in diesem Duell selten zu sehen war. Lass uns zum Fazit kommen, lieber Robin. Und ich denke, das ist relativ eindeutig. Liverpool, ganz klarer Titelfavorit zu dem Zeitpunkt. 11 Punkte Vorsprung auf City. Die wiederum sehr müde wirken. Sie wirken eigentlich so wie Liverpool in den schlechten Klopp-Jahren. Die gab es ja ab und zu auch, wo sie einfach müde, satt, ratlos gewirkt haben. Das ist für mich gerade Man City. Und Pep will es nochmal versuchen. Er hat zwei Weltklasse-Teams mittlerweile schon geformt bei den Sky Blues. Jetzt die Frage, schafft er es zum dritten Mal?
Er setzt alles darauf. Er hat im Interview gesagt, er möchte wieder bei Null anfangen, nimmt diese Herausforderungen an und verspürt noch große Lust, eben wieder mal gegen eine ja nicht perfekte Ausgangslage anzukämpfen und mit seiner Klasse Lösungen zu finden. Gibt natürlich von vielen Trainern Zuspruch, die gesagt haben, wenn das einer kann, dann ist es natürlich Guardiola. Er hat für ganz viele Probleme und veränderte Einstellungen von Gegnern die richtige Antwort gefunden und ich glaube, ihm zuzutrauen, das jetzt wieder zu tun, ist das Mindeste. Solange er nicht weiter ohne Flügel spielt und damit Rico Lewis und Matheus Nunes spielt, bin ich auch zuversichtlich, dass das gelingt. Aber Tatsache ist, das ist ein verunsichertes Team, das ist ein Trainer, der ein bisschen neben sich steht, der nicht die Ruhe, die Souveränität ausstrahlt wie sonst. Er nimmt sich die Zeit, aber das ist spannend, weil das haben wir einfach noch nie gesehen und ist auch für Guardiola eine neue Situation.
Es wirkt so, als ob sie diese Saison wirklich komplett abschreiben müssen. Weil es war jetzt eben nicht nur gestern diese eine Niederlage. Das war ja auch die Art und Weise, wie sie verloren haben. Vor allem die erste Hälfte. Das war einfach kein Spitzenteam. Das war eine Leistung von einem Durchschnittsteam in der Premier League. Natürlich haben sie keine Durchschnittsspieler. Das sind immer noch mit die Besten der Welt. Aber im Moment schaffen die es einfach gerade nicht, ihre Leistung wirklich in so einen oberen Prozentbereich zu hieven. Das kann viele Faktoren haben. Viele von denen haben alles gewonnen. Die sind einfach auch satt. Und ich verstehe den Gedanken, dass du sagst, es fällt irgendwann auch als Trainer mit der immer gleichen Ansprache, die einfach schwer, die Jungs noch mal richtig auf 180 zu bekommen. Wenn du danach einen Ruben Dias im Interview gesehen hast, der Mann wirkte angezündet. Kurze Zündschnur. Also ich glaube, es gibt noch so ein Feuer, was da lodert in der Mannschaft. Die Frage ist, kann es Pep wecken? Oder wäre es jetzt auch für ihn eher die richtige Wahl gewesen, den guten Absprungzeitpunkt zu finden, wie es Klopp gemacht hat, und vielleicht der Nachfolger, auf den Nachfolger hoffen, jetzt wie Slot bei den Reds, dass er einfach das Potenzial wieder voll ausschöpfen kann?
Es werden auf jeden Fall super spannende Wochen. Mal gucken, wie lange die Serie noch weitergeht, denn es sind jetzt eben 7 Spiele ohne Sieg. War ja schon bei 5 ein Rekord, ist es jetzt natürlich wieder für Guardiola. Wir begleiten das sehr gerne für euch, können aber einfach nur festhalten, dass Liverpool im Moment ein Team ist, das auf einem anderen Level spielt und hier völlig, völlig verdient dieses Spitzenspiel auf dem Papier, auf dem Rasen eindeutig gewinnt und daran auch keinen Zweifel lässt. Die 3 Punkte bleiben bei den Reds, die eigentlich nur Grund zur Freude haben und es dürfte kein Steuerfeuer geben. Ein kleines gibt es aber trotzdem, weil Mo Salah sich in den letzten 7 Tagen dachte, hey, jetzt also vor Real und vor City, da quatsche ich mal über meine Vertragsverlängerung und nach den beiden Siegen mache ich es nochmal. Wirklich spannender Zeitpunkt, interessante Taktik vom Ägypter. Vor einer Woche hat er gesagt, dass es kein Angebot vom Club gibt und er dementsprechend hat er so ein bisschen Guardiola rezitiert, mehr weg ist, als dass er bleibt, rein wahrscheinlichkeitsmäßig. Als Guardiola das gesagt hat, hat er wenige Monate später verlängert, also vielleicht ein gutes Omen, hat jetzt aber nachgelegt und hat gesagt, dass er mit der Einstellung in die Partie gegangen ist, dass es wahrscheinlich sein letztes Heimspiel für Liverpool gegen City ist.
Ich finde es extrem nervig aus Liverpool-Sicht. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Du hast gerade eigentlich eine perfekte Situation im Verein und auch um den ganzen Verein herum, was die Stimmung angeht. Und dann hast du einen, der da massiv stört. Und das ist dein eigener Leader, dein eigener Weltklasse-Spieler. Das nervt. Und das sollte er lassen. Er sollte es wirklich anders machen. Aber man muss dazu auch sagen, er bringt gerade Weltklasse-Leistungen. In 13 Premier League-Spielen, 18 Scorer, damit die meisten in der ganzen Liga von allen Spielern. Das ist eine absolute Weltklasse-Saison von ihm, einmal mehr. Ich denke, es würde ihm einfach ein bisschen besser stehen, wenn er die ganze Situation so handeln würde wie Virgil van Dijk und auch wie Trent Alexander-Arnold, die ja beide das gleiche Schicksal ebenfalls teilen, aber wirklich den Ball flach halten, sich ihre eigenen Gedanken machen und wirklich nach den Spielen, nach diesen glorreichen Siegen, nicht vor die Kameras treten und zum 50. Mal über deinen Vertrag reden. Was würdest du als Trainer machen mit so einem Star jetzt gerade? Weil auf dem Platz liefert er ja ab, aber es nervt trotzdem, oder?
Es ist super nervig, vor allem vermeidbar. Also diese Interviews, das ist für mich eine Thematik, die gehört intern besprochen. Niemand profitiert davon, wenn er sich vor die Kameras stellt und das mit der Welt teilt. Das sind Gespräche, das sind Aussagen, die sind extrem angebracht intern. Wenn man unter 4 Augen spricht, wenn man über die Zukunft redet, dann ist das etwas, was man sehr gerne äußern kann. Aber das hat nichts in der Öffentlichkeit zu tun. Der einzige Grund dafür sind Taktik, dass man irgendwie versucht, mehr rauszuholen, Druck aufzubauen. Das Ganze ist aber aus meiner Sicht nicht ethisch der richtige Weg und auch unprofessionell. Er kann sich's erlauben, weil er im Moment einer der besten Spieler der Welt ist und in dieser Form dieses Team trägt. Deswegen sagt wahrscheinlich keiner was, aber von der Sache her finde ich auch nicht angebracht. Hat aber, um jetzt auch positiv vielleicht zu enden in dieser Causa, ein Loblied gehalten auf Liverpool, auf Anfield, dass er jede Sekunde genießt, dass es sich nach zu Hause anfühlt. Also nach diesen 2, 3 Knallersätzen, die dann jetzt oft zitiert werden, gab es auch noch viele warme Worte für seinen jetzigen Arbeitgeber. Also das Ganze klingt noch nicht wie ein abgegoltener Abschied. Ich glaube, da ist alles drin.
Ja, aus reiner Liverpool-Fansicht würdest du ja, glaube ich, sagen, gib dem Mann alles, was er will. weil er die letzten 10 Jahre mit De Bruyne der beste Spieler in der ganzen Liga war. Hat mit dir alles gewonnen, ist jetzt gerade auf einem absoluten Weltklasseniveau unterwegs und ist anscheinend auch noch in seiner Prime. Du würdest eigentlich sagen, gib alles, was er will. Als Verein kannst du es halt nicht machen. Du bist am Ende immer noch ein Unternehmen. Du musst es führen wie ein Unternehmen. Am Ende ist er ein Mitarbeiter und denen kannst du nun mal nicht alles geben, was sie wollen. So klappt es einfach nicht. Aber trotzdem ist es eine Gratwanderung, weil wir jetzt ja gerade auch zum Beispiel bei City sehen, dass das Team einfach zu alt ist. Du hast Spieler, die sind zu hungrig. Die sind einfach zu viele Kilometer gelaufen in ihrer Karriere. Hast du das Risiko im Kopf, dass Salah in 1, 2, vielleicht aber auch erst in 3 Jahren das gleiche Schicksal widerfahren könnte und dass du ihm dann einen Mega-Vertrag gegeben hast mit einer für sein Alter zu langen Vertragslaufzeit?
Also Salah ist jetzt 32 Jahre alt. Was in 3 Jahren ist, keine Ahnung. Aber wenn du es irgendwie schaffst, seinen Vertrag nochmal um 1, 2 Spielzeiten zu verlängern, kann ich mir nicht vorstellen, dass du es bereust. Er zeigt aktuell, dass er sportlich vielleicht in der besten Form ist, die er je gezeigt hat. Er ist körperlich topfit. Sämtliche Werte und Veröffentlichungen zeigen das. Ich glaube, du machst nichts damit falsch, wenn du die nächsten 1, 2 Jahre mit ihm planst. Darüber hinaus, also ihm jetzt 3, 4 Jahre Vertrag zu geben, wäre, glaube ich, einfach fernab der Realität. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber du solltest viel daran setzen, ihn zu halten. Weil das, was er im Moment zeigt, ich hoffe, wir stellen das genug heraus. Das ist sensationell gut. Er ist im besten Team der Liga, nochmal mit Abstand der beste Spieler. Und wenn wir dann über eine Verlängerung reden, ist es bei aller Taktiererei, glaube ich, offensichtlich, dass Liverpool Rieseninteresse daran hat, den Vertrag zu verlängern.
Ist auf jeden Fall eine Säule dieses Vereins. Kommen wir jetzt vielleicht zu einer anderen Säule dieses Vereins und damit auch zu unserer großen Überraschung hier in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit für euch. Und zwar haben wir zum ersten Mal in unserer Historie ein Gewinnspiel für euch, woran ihr eingeladen seid, teilzunehmen. Worum geht's? Vor einigen Tagen ist ein Verlag an uns herangetreten, der Edel Verlag, und hat uns gesagt, Jungs, wir haben hier was für euch, und zwar das große Jürgen Klopp Buch. Über seine Zeit bei den Reds. Ein Rückblick, wie er damals nach Liverpool gekommen ist, was er erreicht hat, wie diese Reise war. Und wir haben dieses Buch und wir würden euch anbieten, das in eurem Podcast an die Hörer zu verlosen. Das Buch hat einen Wert von knapp 30 Euro und es ist wirklich ein geiles Buch. Ich sag's wirklich jetzt ohne Scheiß. Geiles Buch mit geilen Bildern. Da äußern sich Spieler, Jordan Henderson, James Milner, Van Dijk, Mo Salah, der Clubboss, ihre Sicht auf die Dinge, auf Jürgen Klopp, wie sie ihn erlebt haben, beschreiben die Zeit. Und es ist wirklich einfach ein sehr emotionaler Rückblick auf die Zeit von Jürgen Klopp bei den Reds, die natürlich wahnsinnig erfolgreich war mit Meisterschaft und Champions League. Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht kennt ihr jemanden, der ein riesiger Jürgen Klopp-Fan ist, der ein Premier League-Fan einfach nur ist. Oder ihr schenkt es euch einfach selbst. Und zwar kommen wir jetzt zu den Details. Wir haben 8 Bücher, nicht 2, nicht 3. Wir haben 8 Bücher, die wir unter euch verlosen. Alles, was ihr tun müsst, um am Ende dieses Buch vielleicht in den Händen zu halten, ist, dass ihr uns auf Instagram folgen müsst. Dort heißen wir Radio England FM, alles zusammengeschrieben. Ihr müsst uns auf Instagram folgen. Ihr müsst den neuen Beitrag liken, den wir passend zum Gewinnspiel jetzt hochladen werden. Ihr müsst diesen Beitrag kommentieren mit eurer besten Erinnerung an Jürgen Klopp in der Premier League, was ihr am meisten an ihm mögt, vielleicht auch was ihr nicht mögt, kann ja auch sein, was ihr vermisst an ihm, was ihr vielleicht am wichtigsten fandet, was euch am meisten in Erinnerung geblieben ist, was Lustiges vielleicht auch, irgendwas, Hauptsache ihr kommentiert diesen Beitrag und dann losen wir unter allen, die diese Teilnahmebedingungen erfüllen, diese 8 Bücher aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel ist offen bis zum nächsten Samstag. Teilnahme ab 18 und in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich denke, ein besseres Weihnachtsgeschenk, wie gesagt, gibt's nicht. Macht damit. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wert knapp 30 Euro. Der Versand wird ebenfalls übernommen zu euch nach Hause. Und ja, wenn ihr alles das gemacht habt, was ich gerade gesagt habe, dann werden wir die Gewinner benachrichtigen, die wir auslosen. Und dann habt ihr 24 Stunden Zeit, um uns eure Adresse mitzuteilen. Und dann kommt das Buch auch schon zu euch nach Hause. Habe ich irgendwas vergessen, Robin? Hast du noch irgendwas anzufügen?
Nein, sensationell gut zusammengefasst. Vielleicht noch als Zusatzinfo für euch, wir kriegen dafür keine Entschädigung, wir haben keinen finanziellen Vorteil. Das Ganze ist einfach eine Aktion, die wir an euch weitergeben wollen. Sind natürlich froh darüber, dass der Edel Verlag uns die Chance gibt, das mit euch zu teilen. Wir haben schon ein Exemplar selber bekommen, können also wirklich aus erster Hand sagen, dass es auch von der Haptik, von der Qualität her ein Top-Buch ist. Es sind exklusive Fotos aus dem Liverpool-Archiv drin. Wirklich eine coole Sache. Und ihr würdet den Podcast ja nicht hören, wenn euch die Premier League nicht interessieren würde. Also das als Weihnachtsgeschenk zu bekommen oder zu verschenken, ist, glaube ich, ein No-Brainer. Vor allem, wenn es dann wie hier umsonst ist. Also gerne bei Instagram reingehen, followen, liken, kommentieren. Dann habt ihr gute Chancen, vielleicht für Weihnachten noch etwas von uns dazu zu bekommen.
Ja, es ist wirklich einfach ein geiles Buch. Es ist wirklich einfach perfekte Qualität. Du hast es gerne in der Hand, du liest es gerne, du kannst es dir aber auch einfach gerne irgendwo hinstellen, weil es sieht auch schön aus. Jürgen Klopp ist auf dem Cover. Was noch wichtig ist zu sagen, das Buch hat auch ein Vorwort von Jürgen Klopp himself. Also wer Klopp-Fan ist, Liverpool-Fan ist oder einfach Premier League-Fan ist, ich denke, der wird sich da riesig drüber freuen. Und wir sind gespannt, wie es läuft. Wir sehen uns dann auf Instagram, Radio England, FM. Alles dann nochmal unter dem Post, was ihr genau machen müsst. Und ich würde sagen, wir gehen weiter in der heutigen Folge und schauen auf den FC Arsenal zu Beginn, der ein Auswärtsspiel hatte bei West Ham, die ja nach wie vor Probleme haben unter Julen Lopetegui. Arsenal natürlich noch mit kleinen Meisterschaftsambitionen, sind ja in der Tabelle auch weiterhin relativ weit vorne mit dabei. Und es war hier einfach ein wahnsinniges Spiel. Also wir hatten gerade diese erste Hälfte. Ich denke, die hier war noch ein ganzes Stück verrückter.
Ja, wenn man fragt, wie viel so in 45 Minuten passen, diese Partie hat einfach nur ja gesagt. Es gab 7 Treffer, die alle in der ersten Halbzeit fallen. Da steht es 5-2 bereits zum Pausenpfiff. Zweite Halbzeit ist ein Kontrastprogramm. Da gab es keine Treffer mehr zu bestaunen. Aber trotzdem ein bemerkenswertes Spiel. Auswärts Arsenal in dieser halben Stunde am Anfang mit 4 Treffern, Gabriel, Trossard, Ødegaard und Havertz. Das war schon beeindruckend. Und mit diesem Sieg springen sie auch auf Platz 2. Also mit einer Top-ersten Hälfte ist es diesmal schon genug, um Zweiter zu sein. Da City ja verliert, sind sie jetzt mit 25 Punkten. Punktgleich mit Chelsea, erster Verfolger von den Reds.
Ja, stehen nur aufgrund ihres alphabetischen Vorteils vor Chelsea. So eng ist das da oben. Aber einfach eine wahnsinnige erste Hälfte hier, 7 Tore. Trotzdem war Mikel Arteta relativ stinksauer, ich möchte es so formulieren, weil sie eben 4-0 geführt haben. Und dann schießt trotzdem West Ham innerhalb von 2 Minuten 2 Tore. Und aus einer sehr komfortablen Vorstellung, dann wird es auf einmal wieder spannend. Und das wollen sie natürlich vermeiden. Sie brauchen gerade einfach keine Spannung. Sie brauchen gute, eindeutige Siege. Auch, glaube ich, um ihr eigenes Selbstbewusstsein wieder so ein bisschen zu stärken und wieder so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit auch reinzubringen, die sie ja etwas verloren haben. Und er war sehr, sehr sauer, weil ich glaube, das ist ja auch ein Zeichen an andere Teams. Gegen uns kann man trotz allem noch Tore schießen.
Ja, ich verstehe, dass Arteta da kritisch ist. Ich finde es ein bisschen übertrieben, weil sie am Ende hier in 45 Minuten das Spiel zu machen, machen 5 eigene Treffer. Natürlich ist das nicht im Stile einer Spitzenmannschaft, den Gegner nochmal kurz hoffen zu lassen, aber am Ende ist es eben nur Ergebniskosmetik, obwohl die beiden Außenverteidiger von West Ham treffen, Wan-Bissaka und Emerson, aber dann ist es der Treffer von Saka noch in der ersten Halbzeit per Elfmeter, der den Schlussstrich besiegelt, 5-2, wahrscheinlich im Moment der formstärkste Konkurrent von den Reds, wenn man das noch so nennen kann, mit Chelsea, die eben punktgleich sind, du hast es gesagt. Und die hatten ein Heimspiel gegen deinen Lieblingsverein, gegen Aston Villa. Zwei Ach Teams, Gott. Die sich eigentlich Hoffnung machen können im Rahmen um die Champions League Plätze. Wie hast du es gesehen? Ich ich höre schon raus, es ist etwas Frust dabei.
Ach, weißt du, das sind einfach die Zeiten, wo ich mir wünsche, dass wir keinen Podcast machen, weil du mich dann ja ab und zu dann doch relativ gerne darauf ansprichst. Ich könnte das auch gerne mal in Gladbach-Zeiten machen, wenn es für euch düster aussieht. Jetzt gerade sieht es halt wirklich für Aston Villa und für uns düster aus. Es kickt alles rein. Ich bin dann wirklich auch immer so gelangweilt von dieser ewigen Ausrede Doppelbelastung. Das ist einfach viel mehr. Das ist mehr als Doppelbelastung. Die hatten sie ja in der letzten Saison auch mit Conference League, was vielleicht sogar noch ein bisschen belastender ist mit den ganzen Donnerstagsspielen. Du hast einfach wirklich erschreckende Werte bei Aston Villa. Also sie haben die wenigsten Clean Sheets in der ganzen Liga mit einem. Sie haben den 19. höchsten Expected Goals Wert gegen sie. Da sind sie also Vorletzter, auch was die Gegentore angeht. Da sind sie 14. mit 21. Ollie Watkins hat die meisten Großchancen in der ganzen Liga vergeben, 13. Hat hier auch wieder eine 100%ige Chance gegen Sanchez einfach so liegen lassen. Die Verteidigung steht wirklich auf sehr wackeligen Beinen. Vorne die Offensivspieler haben einfach gerade mehr, haben keinen Saft mehr. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also hilf mir da irgendwie raus aus der Verzweiflung. Ich würde einfach sagen, macht diese blöde Saison endlich zu Ende und startet im nächsten Sommer wieder.
Ja, der Frust ist da und das ist verständlich, weil man in dieser Partie gegen Chelsea wirklich eigentlich keine Chance hat. Jackson, Enzo Fernandes und Palmer sind die Torschützen. Gerade das letzte Tor von Palmer ist nochmal eine Wiederholung wert, setzt das Ding in den Winkel, ist aber am Ende nur der Schlusspunkt. Spielen es von Anfang an sehr konzentriert, Jackson in Fabelform, das Ganze ja am Ende völlig verdient. Auch Emi Martinez, unser Welttorhüter, sah zwischendurch ein bisschen wackelig aus, spielt erst einen Horrorpass Jackson in die Füße, der den Ball aber nicht ins Netz kriegt. Sonst muss man aber sagen, eine Top-Torhüterleitung, einige Paraden dabei gewesen. Watkins nicht wiederzuerkennen. Ich fühle mich fast schlecht, das aufzuzählen, weil ich weiß, wie sehr das hier auf der anderen Seite der Leitung wehtut. Aber im Moment wirklich kaum gute Nachrichten für die Villains.
Ja, jetzt stehen echt zwei ganz wichtige Heimspiele an. Wir haben jetzt auch englische Woche. Mittwoch kommt Brentford, da müssen 3 Punkte her. Ansonsten, Villa ist ja auch immer ein sehr unruhiger Verein. Wird's vielleicht wieder sehr unruhig. Eine Mannschaft, die gerade die Unruhe schon etwas hinter sich hat, ist Leicester City, weil sie haben Steve Cooper vor die Tür gesetzt, haben ihn einfach mal rausgeworfen und sein Nachfolger ist jemand, der in einer Woche ihn kurz davor 2-mal geschlagen hat und das in, glaube ich, nur eine Handvoll Spielen, die er insgesamt an der Seitenlinie hatte und diese Beschreibung kann nur auf einen zutreffen und zwar auf Ruud van Nistelrooy, der ihn einfach 2-mal weggefegt hat und dann direkt seinen Job genommen hat, also irgendwie auch schon ziemlich krass, was da jetzt gerade passiert. Trotzdem, Van Nistelrooys erster Job in der Premier League bei Leicester im Abstiegskampf.
Ja, eine Zukunft bei United gab es nicht. Wurde ja bei Erik ten Hag mit auf die Bank gesetzt, so ein bisschen als großer Schatten hinter ihm. Jetzt, als Amorim kam, musste er weichen und hat nicht lange gebraucht, bis er jetzt hier seinen Job findet. Hat also in seiner Interimszeit, wie du sagtest, Steve Cooper den Job gekostet und übernimmt ihn direkt. Ich glaube, für ihn eine gute Chance auf allerhöchstem Niveau, einfach Erfahrung zu sammeln als Trainer. Ich bin super gespannt, ob er es schafft, da Stabilität reinzubekommen. Im Moment der Trend natürlich bei Leicester alles andere als gut. Haben auch hier gegen Brentford mit 4-1 verloren und das trotz Führung. Also viel positive Sachen gibt es im Moment nicht. Aber natürlich trotzdem mit Leuten wie Jamie Vardy, Bruno Notte, Ndidi schon Qualität da. Ich bin super gespannt, ob er eine gute Balance findet und Leicester vom Abstieg bewahren kann. Auf jeden Fall eine große Herausforderung für den Holländer.
Vielleicht sehen wir auch bald den neuen Traumsturm bei Leicester. Vardy und Van Nistelrooy stürmen vorne im 4-4-2. Das wäre mal was anderes. Aber ja, ich bin gespannt, wie er es macht. Spielt ja häufig ein 4-3-3, aber war ja auch jetzt erst, wie oft jetzt genau, ist jetzt sein zweiter Cheftrainerposten erst. War ja bei PSV und dann bei United nur Interimstrainer und jetzt ist er wieder Cheftrainer bei Leicester. Auf jeden Fall war Leicester eher ein Trainergrab die letzten Jahre. Also wer da schon alles gekommen und dann wieder gegangen ist, geht auf keine Kuhhaut. Also braucht er vielleicht auch ganz gute Nerven jetzt. Aber hat auf jeden Fall Charakter, Persönlichkeit. Also ist jemand, der auch eine gewisse Autorität mitbringt. Und ja, also Ruud van Nistelrooy ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, eine relativ bekannte Persönlichkeit und gibt dem Verein vielleicht auch noch so ein bisschen Strahlkraft nach außen. Jemand, der Ähnliches tut, aber das in Englands zweiter Liga, ist Super Frankie Lampard, der ja, Chelsea-Ex-Mittelfeldspieler, natürlich auch Chelsea-Legende, hat einen neuen Job gefunden, aber nicht in der Premier League, sondern er muss runter in die Championship zu Coventry City. 550 Tage nach seinem letzten Spiel auf der Bank bei Chelsea, damals ja noch gegen Newcastle, ist er also jetzt wieder zurück und zwar bei Coventry. Wie siehst du jetzt seinen Weg runter in die Championship? Er will es nochmal wissen auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch, dass einfach mehr erstmal nicht drin war. Hatte in Chelsea eine wirklich schwierige Zeit, hat vieles vermissen lassen, auch wenn natürlich in Retrospektive gesagt sei, dass dieser Trainerstuhl bei Chelsea auch eine wirklich große Herausforderung war, an der viele andere auch gescheitert sind. Deswegen freue ich mich, ihn wieder im Profifußball zu sehen. Ist ja auch eine Liga, die er schon gut kennt, wo er Erfolge gefeiert hat. Also warum nicht? Und ich glaube, die großen Namen Van Nistelrooy, Lampard im Trainergeschäft, das verleiht dem Ganzen einfach nochmal Glanz. Und ich bin super gespannt, wie die beiden sich schlagen werden.
Ich denke, er hat auch einfach so ein bisschen Chelsea abgewartet, ob Maresca da vielleicht bald wieder abgelöst wird, ob er da zum 17. Mal Interimstrainer werden kann. Aber ich glaube, der Zug ist jetzt endgültig abgefahren. Keine leichte Aufgabe. Coventry ist 16. in der Tabelle mit nur wenigen Punkten Vorsprung auf die Abstiegsregion. Und wenn du erstmal in die League One absteigst, als Trainer, der aus der Premier League kam, heißt das, dass du eine sehr, sehr sinkende Aktie auf dem Trainermarkt bist. Aber ja, er hatte mit Derby schon einen großen Erfolg damals in der Championship, hat sie in die Playoffs geführt, damals gegen Aston Villa. Und ich bin echt gespannt, was er da jetzt noch auf die Reihe bekommt. Ich würde sagen, wir gehen zu den Ergebnissen dieses Spieltags in der Premier League und starten da mit dem Spiel, was den Anfang gemacht hat an diesem 13. Spieltag. Und zwar war das Brighton gegen Southampton, 1-1 an der Südküste. Wolves unterliegt Bournemouth mit 2-4. Crystal Palace und Newcastle trennen sich 1-1. Nottingham gewinnt gegen Ipswich mit 1-0. Brentford schlägt Leicester mit 4-1. Arsenal West Ham 2-5 oder 5-2. Chelsea schlägt Aston Villa mit 3-0. Tottenham und Fulham trennen sich 1-1. Und Man United schlägt Everton mit 4-0. Da können wir dann ganz kurz drauf schauen. Erster Premier League-Sieg für Ruben Amorim an der Seitenlinie bei United.
Ja, und wir sind ein paar Erkenntnisse reicher. Also das Ganze, insbesondere in der Anfangszeit vom Trainer, immer super spannend. Hat ja das System gewechselt auf Dreierkette. Da können wir schon mal sagen, dass mit Masraoui, De Ligt und Martinez jetzt eine erste Dreierkette eine gute Performance abgelegt hat. Insbesondere Masraoui natürlich flexibel einsetzbar und im Moment so ein bisschen der Favorit auf diese rechte Innenverteidigerposition, weil vielleicht der größte Gewinner aus meinen Augen mit Amad Diallo auf der rechten Seite auf der Schiene spielt, hat auch hier eine Top-Partie gemacht, sehr gut im 1 gegen 1, viel Torgefahr ausgestrahlt und vorne das Trio Fernandes, Rashford und Zirkzee ebenfalls mit großen Aktien, wobei Rashford und Zirkzee sogar beide doppelt erfolgreich waren. Zirkzee kam im Unterschied zum letzten Spiel für Højlund in die Partie und das Ganze hat sich sehr ausgezahlt, also dieses Duell gibt damit die erste Wendung ab und der Holländer im Moment vorne, aber insgesamt das Projekt United natürlich sehr spannend und noch in der Anfangsphase.
Ja, in der Euroleague haben sie gewonnen, jetzt auch den ersten Premier League-Sieg geholt unter Amorim. Auf Platz 9 rangieren sie im Moment. Ich denke, nach oben ist da halt noch auch was möglich, weil die Liga wahnsinnig eng ist. Aber ja, da brauchst du auf jeden Fall eine konstante Leistungssteigerung über die nächsten Wochen. Und Liverpool schlägt dann auch Man City im großen Meisterduell mit 2-0. Ja, ich glaube, eine sehr bewegte Folge heute insgesamt. Wir haben das große Gewinnspiel, wo wir nochmal wirklich einfach alle ermutigen, da auf Instagram vorbeizuschauen. Das sind am Ende 8 Bücher, also nicht so unwahrscheinlich wie ich bei meinen ganzen Gewinnspielen im letzten Sommer, wenn es um die EM-Tickets gegangen ist, wo dann irgendwie 2 Tickets unter Hunderttausenden verlost wurden. Ja, hier sind es am Ende 8 Bücher für mal schauen, wie viele Leute. Also da auf jeden Fall eine große Chance für euch, am Ende dieses tolle Buch in der Hand zu halten. Wir bedanken uns sehr beim Edel Verlag für das Angebot. Wir bedanken uns sehr für eure Zeit. Wenn ihr uns jetzt noch unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf den PayPal-Link unter der Folge geht und uns dort finanziell supportet. Dort könnt ihr uns auch eine Frage eurer Wahl stellen und dann beantworten wir die in der nächsten Folge. Wenn euch das auch nicht ausreicht, dann könnt ihr alles tun, was uns sonst hilft. Sprecht über uns mit euren Freunden, Bekannten, teilt den Podcast gerne mit denen, gebt uns eine gute Podcast-Bewertung für die Sichtbarkeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Viel Erfolg beim Gewinnspiel. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.